Dem Ewald gesagt, wenn das Wunschkonzert bis Viertel nachgeht, gibt es keine Predigt. Eigentlich war nur ein Lied geplant. Er hat es also jetzt ganz gut gedreht. Es ist 10 nach 11. Das nächste Lied geäxt. Also bin ich jetzt hier. Keine Muttertagspredigt, aber vielleicht doch. Ich weiß es nicht. Mich hat letzte Woche diese Frage beschäftigt, was lässt unsere Seelen aufblühen? Und ich hoffe sehr, dass dieser Lobpreis die Herzen aller Mütter, die sich diese Lieder gewünscht haben, vielleicht aber auch alle anderen Mütter, die sich kein Lied gewünscht haben, einfach aufblühen ließ. Und vielleicht auch die Herzen von uns allen. Wir erleben ja gerade, wie die ganze Natur am Aufblühen ist. Die Obstbäume im Abachtal sind schon fast am Verblühen. Dafür beginnen die Wiesenblumen in voller Pracht zu blühen. Der Frühling ist da. Es ist wieder wahr. Die Natur blüht, die Vögel singen, eigentlich beste Bedingungen, um sich wohl zu fühlen. Doch vielleicht geht es auch anderen so wie mir an manchen Tagen, dass man so den Eindruck hat, in der eigenen Seele ist es noch Winter. Man fühlt sich leer. Vielleicht fühlt sie auch manche Mutter leer an manchen Tagen, ausgelaugt, einfach trocken. Letzte Woche auf einer meiner Gebetsspaziergänge mit unserem Hund Lea bin ich auf diesen Baum hier gestoßen oder auf das, was von ihm noch übrig ist. Er sieht etwas mitgenommen, gebeugt, alt, verdorrt aus. Der Stamm, ein richtiges Loch. Irgendetwas hat an ihm gefressen. Es ist immer das, was er mal war. Ganz anders als dieses Bäumchen hier, ne? Das ist noch jung. Es steht in voller Blüte. Und um ganz ehrlich zu sein, irgendwie identifiziere ich mich zurzeit eher mit, gefühlsmäßig zumindest, mit diesem Baum hier rechts. Und trotz den Narben und schon dem etwas mitgenommenen Stamm, schlägt diese Baumruine noch aus. Ist doch fantastisch. Dieser Baum, er hat noch einige jungen, blühenden Zweige. Irgendwie ein schönes Bild der Hoffnung. Und als ich diesen Baum auf meinem Spaziergang sah, da musste ich an die Botschaft unseres Schaukastens denken, weil der beantwortet diese Frage, was lässt unsere Seele aufblühen? Ich höre EFG Fullingen. Ihr habt es gesehen, hoffentlich, wo ihr alle so reingekommen seid und nicht jetzt hier auf der Leinwand. Aber ihr könnt doch alle so super lesen, oder? Gottes Liebe lässt uns aufblühen. Gottes Liebe durchdringt alles und bewirkt, dass selbst dann, wenn wir uns gebeugt und gestresst, alt und leer fühlen, dass doch noch ein paar junge Zweige ausbrechen und anfangen zu blühen. Gerhard Terstegen, ihr habt es ja auch sehr schön aufgenommen hier im Schaukasten. Er hat in seinem Klassiker, Gott ist gegenwärtig, in der fünften Strophe das so formuliert: Du durchdringest alles. Du Gott, der du die ewige Liebe bist, du durchdringst alles. Lass dein schönstes Licht, was ist denn dieses Licht? Es ist das Licht des Evangeliums. Es ist das Licht von Gottes Herrlichkeit in der Person von Jesus Christus. Lass dein schönstes Licht, der Herr, berühren mein Gesicht. Ich blicke auf zu diesem Licht. Ich sehne mich, berührt zu werden. Mein Gesicht ist dir zugewandt. Und wie die zarten Blumen willig sich entfalten und der Sonne Stille halten, lass mich so still und froh deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. Die Liebe Gottes ist also wie das schönste Licht. Sie ist auch wie ein erfrischender Sommerregen. Sie will unsere Seele berühren und uns immer wieder aufblühen lassen. Ich bin überzeugt, das Wichtigste in unserem Leben ist der Zustand unserer Seele. Es ist nicht der Zustand deines Bankkontos. Es ist letztlich auch nicht der Zustand deines Körpers, wobei manchmal, wie sich die Seele fühlt, Auswirkungen hat auf den Körper und wie der Körper sich fühlt, hat Auswirkungen auf die Seele. Wie lassen wir uns von der Liebe berühren? Wie können wir besonders dann, wenn unsere Seele allen möglichen Belastungen ausgesetzt ist, trotzdem noch ein paar blühende Zweige tragen, die sich nach dem Licht ausstrecken. Unser Leben ist doch so voll von Herausforderungen, von Ansprüchen, gerade Mütter können ein Lied singen, aber auch Väter, von Aufgaben, Sorgen, von Ängsten und Nöten, von Fragen, und alles zieht an unsere Seele. Meistens suchen wir in der Anspannung die Entspannung, wir suchen Zerstreuung, dazu gibt es ja genug Angebote. Was wir aber meiner Meinung nach am meisten brauchen, ist Sammlung. Ich denke, nur wenn wir anhalten und wie die zarten Blumen Stille halten und uns bewusst der Sonne, dem Licht unseres Lebens aussetzen, kann unsere Seele die Strahlen der Liebe Gottes fassen und aufblühen. Gottes Liebe lässt uns auf, wenn wir Stille halten. Selbst unser Herr, der keine Sünde kannte und keine sündige Natur hatte, musste als der Gottmensch immer wieder sich in die Einsamkeit zurückziehen, um ganz allein mit seinem Vater zu sein, mit ihm zu reden, auf seine Stimme zu hören. Im Psalm 46, Vers 11 steht: Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin. Die erste Aufforderung hier: seid stille, lasst ab von dem ganzen Aufruhr eures Lebens, heißt es eigentlich wörtlich. Das kann ganz konkret mal einfach so aussehen, dass man vielleicht mal eine halbe Stunde einfach stille in der Sonne sitzt. Können wir das überhaupt noch? Einfach nur da sein, stille sein. Und vielleicht bewusst diese vielen Stimmen abstellen, damit das innere Hin- und Hergerissensein zur Ruhe kommt. In unserer Zeit heute dringen ja ständig irgendwelche Stimmen auf uns ein, ob durch die Medien oder durch die Anforderungen am Arbeitsplatz. Wir empfangen ständig irgendwelche Informationen. Und viele dieser Stimmen, die wollen uns im Grunde, wenn wir der Sache auf den Grund gehen, eines einreden. Sie wollen uns auffordern, uns in irgendeiner Weise zu beweisen. Wir sollen zeigen, dass wir etwas bedeuten, dass wir etwas schaffen, dass wir uns einen Namen machen können. Macht und Einfluss musst du haben, damit dich die Leute lieben und bewundern und mögen. Beweise dich. Zeig, was du kannst. Dann bist du jemand. Aber diese Stimmen, sie reden nicht die Wahrheit. Ich bin nicht das, was ich tue. Ich bin auch nicht, was ich habe. Und ich bin auch nicht, was andere über mich denken. Das muss ich mir immer wieder bewusst machen. Meine Identität, sie gründet nicht auf meinem Erfolg und mein Ansehen und meine Macht, wenn ich irgendwelche habe, weil ich vielleicht Geld besitze. Und ich denke, das kann ich nur, wenn ich, wie Tersting sagte, Stille halte. Wenn ich aus dem Hamsterrad aussteige. Ich brauche immer wieder diese kurzen Zeiten, in denen ich schweige oder Tagebuch schreibe oder einfach nur höre und warte, was Gott mir sagen will. Nur wenn wir Stille halten, können wir ganz leise diese sanfte Stimme des Vaters vernehmen, durch seinen Geist, der in uns wohnt, der uns zusagt, du bist geliebt, du bist erkauft, du bist mein Kind. Das ist, wer du bist. Alles andere ist nicht so wichtig. Lassen wir es nicht zu, liebe Geschwister, dass unser Selbstwertgefühl von der äußeren Wirklichkeit abhängt, in der wir leben. Denn eines können wir sicher wissen, wenn wir davon abhängig werden, was die Leute über uns denken und was sie über uns sagen und was wir leisten, was wir haben, dann sind wir an diese Welt verkauft. Und dann rennen wir durch unseren Alltag und wir betteln ständig um Bestätigung, um Lob und Erfolg. Wir sind letztlich nicht frei. Gottes Liebe lässt uns aufblühen, wenn wir Stille halten. Ohne diese Zeiten der Sammlung und der Neuausrichtung drohen unser Leben, unsere Seelen zu verdorren und zu vertrocknen. Der zweite Aufruf hier im Psalm 46,11 lautet: Erkennt, dass ich Gott bin. Als erstes müssen wir Stille halten und als zweites uns bewusst ausrichten auf Gott. Gottes Liebe lässt uns aufblühen, wenn wir uns auf Gott ausrichten. Und ein Weg, wie ich versuche, beim Stille halten, seine Strahlen zu erfassen, ist, die Psalmen betend zu lesen. Diese Gebete und Lieder sind ja durch Gottes Geist inspiriert. Sie richten uns auf Gott aus. Sie geben uns Worte, besonders auch dann, wenn wir selbst keine passenden Worte zum Gebet mehr finden. Luther hat einmal gesagt: Kommt, lasst uns einen Psalm singen und den Teufel vertreiben. Und wir wissen alle, dieser Teufel, er kommt nicht. Schön wäre es, wenn er mal so erscheinen würde. Dann würden wir wirklich wissen, das ist er. Der kommt nicht mit seinen Hufen und mit seinen Hörnern, mit der Gabe und mit dem langen Schwanz, um uns das Leben schwer zu machen. Nein, dieser Feind, der kommt durch Gedanken, durch Einflüsse dieser Welt, durch Stimmen, die immer wieder auf uns eindringen und die uns von dem eigentlichen von unserer eigentlichen Bestimmung und Berufung wegziehen wollen. Ein Psalmlied, das mich letzte Woche angesprochen hat, ist Psalm 92. Und dieses Lied möchte ich noch mit uns in diesem Gottesdienst lesen, denn es ist ein Sabbatlied auf den Höchsten. Ein Lied, das uns auf Gott ausrichtet. Und als ich mir letzte Woche eine kleine Sabbatpause gönnte und diesen Psalm las, da konnte ich ein bisschen verspüren, wie seine Liebe meine Seele aufblühen ließ. Lass uns den Psalm einfach lesen. Es ist ein Psalm, ein Lied für den Sabbat. Das einzige Lied in den Psalmen, das speziell dafür auch im Titel schon, in der Überschrift ausgestellt ist als ein Lied für den Sabbat. Wie schön ist es, dem Herrn zu danken, deinen Namen, du Höchster, zu besingen, morgen früh morgen deine Gnade zu verkünden und in den Nächten deine Treue, zum Klang der zehnseitigen Laute und der Harfe, zum kunstvollen Spiel auf der Zittel. Denn du, Herr, bereitest mir Freude durch dein Wirken. Ja, ich juble über alles, was du mit mächtiger Hand geschaffen hast. Wir haben ja in diesem Gottesdienst ausgiebig unseren Herrn mit unseren Liedern gelobt, ihm gedankt. Schick ein Lied nach oben, das ist Loben. Loben zieht nach oben, Danken schützt vor Wanken. So heißt ein alter Spruch, den ich noch in meiner Kindheit gehört habe. Wenn wir uns auf Gott ausrichten, machen wir uns bewusst, dass er der Höchste ist. Das heißt, es ist niemand, der über ihm steht. Und wenn niemand über ihm steht, sind alle ihm untertan und von ihm abhängig. Es ist schön, diesem Gott zu danken und ihn zu besingen, denn er ist gnädig und treu. Ich weiß nicht, ob uns das aufgefallen ist beim Lesen dieser ersten fünf Verse. Danken, Gnade, Freude sind in diesen ersten fünf Versen die Stichwörter, die in dem schönen griechischen Wort Danksagung miteinander verknüpft sind. Ich erinnere besonders an Anne Voskamp, das um diesen Begriff Eucharisteo eigentlich geschrieben ist. Charis, die Gnade. Eucharisteo, die Danksagung. Chara, die Freude. Dieser Dreiklang, wenn wir den hören könnten, immer wieder in unserem Leben, in unserem Alltag, würde unser Herz erfreut werden. Denn diese dreifache Schnur, Gnade, Dankbarkeit, Freude, Eucharisteo, sie hält ein Leben lang. Wenn ich anfange, über Gottes Gnade, seine Treue, seine bedingungslose Liebe nachzudenken, mich dieser Liebe öffne und mich von ihren wunderbaren Strahlen erfassen lasse, dann komme ich als Christ auch zum Danken und dann werde ich auch immer wieder beschenkt von Gott mit dieser Freude, die von ihm kommt. Denn ich erkenne eigentlich, dass sein Wirken gut ist in meinem Leben und ich ihm vertrauen kann. Denn du, Herr, bereitest mir Freude durch dein Wirken. Ja, ich juble über alles, was du mit mächtiger Hand geschaffen hast. Letzten Dienstag haben meine Frau und ich unser 30. Verlobungsjubiläum gefeiert. Das ist für uns ein wichtiger Tag, der 5. Mai. Es war dieser 5. Mai, ein Sonntag damals 1985, als ich sie gefragt habe, ob sie diesen klassischen Weg des Lebens mit mir gehen will. 30 Jahre sind her. Und ich bin sehr, sehr dankbar, unheimlich dankbar für diese 30 Jahre. Es ist nicht unser Verdienst. Nicht, weil wir treuer und besser und reifer und was weiß ich was waren, besteht unsere Ehe heute noch. Ich kenne gute Freunde, die heute nicht mehr zusammen sind. Das Leben ist ganz anders verlaufen. Es ist allein Gnade. Es ist Gnade, die uns gehalten hat, die uns bis zu diesem Zeitpunkt gebracht hat. Nicht etwas, was in uns so toll wäre. Und irgendeine moralische Leistung. Nee, es ist Gnade. Und deshalb bin ich sehr dankbar und auch froh. Wie großartig ist doch dein Tun und Walten, Herr. Unendlich tief sind deine Gedanken. Und um ganz ehrlich zu sein, ich verstehe sein Tun und Walten und seine tiefen Gedanken nicht immer. Aber ich weiß, dass er gut ist. Und deshalb will ich ihm vertrauen. Vers 7, ein Mensch ohne Verstand erkennt dies nicht. Ein Dummkopf sieht das leider nicht ein. Mögen die Gottlosen auch wachsen und gedeihen wie das Gras, mögen alle, die nur Unheil anrichten, grünen und blühen, so doch nur, damit sie für immer vernichtet werden. Wie oft bin ich einer dieser Dummköpfe? Wie oft lasse ich mich doch von diesen Stimmen verführen, von denen ich eigentlich weiß, dass sich diejenigen leiten lassen, die Gott nicht kennen, die gottlos sind. Du aber, Herr, bist erhaben für immer und ewig. Doch deine Feinde, Herr, ja, deine Feinde werden umkommen, die nur Unheil anrichten, werden in alle Winde zerstreut. Ein Wort des Gerichts hier. Gott wird einmal Gericht halten. Babel, das hören wir in der Offenbarung, wird einmal untergehen. Und mit Babel ist eigentlich dieses ganze gottlose System gemeint, das wir Menschen aufgebaut haben, das Gott ausschließt. Mir aber verhilfst du zu neuer Kraft. Lass mich stark sein wie ein Stier, der seine Hörner emporstreckt. Du überschüttest mich mit Ansehen und Ehre, wörtlich heißt es hier, mit frischem Öl. Das ist der hebräische Text. Mit frischem Öl hast du mich überschüttet. Was für ein Bild. Das frische Öl steht für alle Wohltaten Gottes, für die Würde, zu der Gott seine Kinder erhöht. Und ganz besonders steht es für die Gabe und die Salbung des Heiligen Geistes. Jedes erlöste Gotteskind hat etwas Göttliches in sich. Die dritte Person der Gottheit, sie lebt in uns. Wie wichtig ist es doch, sich an diese Wahrheiten zu erinnern, wenn wir Stille halten und uns auf Gott ausrichten. Meine Augen, Vers 12, weiden sich am Schicksal meiner Feinde. Erfreut werde ich mit eigenen Ohren hören, was mit denen geschieht, die voller Bosheit gegen dich vorgehen. Ich nehme den Gedanken aus diesem Wort, nicht ich muss Rache an meinen Feinden üben, wie auch immer diese Feinde sind. Gott wird das tun, weil er ist ein gerechter Richter und auch Rächer. Und dann folgt dieser schöne Vers. Alle, die nach Gottes Willen leben, gleichen einer immergrünen Palme, einer mächtigen Zeder auf dem Libanon. Sie sind verwurzelt im Haus des Herrn, dort in den Vorhöfen unseres Gottes, blühen sie immer zu. Da haben wir unser Wort blühen wieder. Spurgeon, er sagt dazu, das Bild ist aus Israel und der dort läuft, ist unser Bernie, mit dem ich letzte Woche gesprochen habe, der gerade sich einlebt in Kanada. Spurgeon hat dazu gesagt, wenn wir eine hochgewachsene Palme sehen, die aufrecht mitten in der ausgedörrten Wüste steht, dann können wir uns den Menschen vorstellen, der Gott liebt, wie er unabhängig von den äußeren Umständen von Gott die Möglichkeit bekommt zu leben und zu gedeihen, wo alle anderen umkommen. Vers 15, selbst im hohen Alter sprießen sie noch. Sie stehen in vollem Saft und haben immer grüne Blätter. Da wird uns der Blick auf das Alter gelenkt. Ist euch das bewusst? Wir werden alle älter. Ihr jungen Leute hier in der ersten Reihe, daran denkt ihr noch nicht. Ihr seid noch jung und blüht in eurer Jugendzeit. Das war nur gestern, als ich auch so jung war. Und ich bin auch gar nicht so alt. Ich fühle mich gar nicht so alt, aber manchmal doch. Ich weiß nicht, wie viele Jahre mir Gott noch schenken wird. Mein Vorgänger hier, Ernst Mayr, der hat kein hohes Alter erreicht. Mit nur 52 Jahren durfte er schon heimgehen. Aber eins weiß ich ganz gewiss. Auch wenn dieser Stamm mein Körper älter wird, möchte ich im Herzen jung bleiben, sozusagen im vollen Saft des Geistes stehen. Oder wie Paulus das sagt in 2. Korinther 4, während der äußere Mensch verfällt, wird der innere Tag für Tag erneuert. Es gibt immer noch einige blühende Zweige an diesem alten, krummen Stamm. Und das ist mein Gebet. Das ist mein Wunsch, dass ich mich meinem ganzen Leben verkünde, so wie in Vers 6, der Herr hält sich an seine Zusagen. Ja, er ist mein Fels. Kein Unrecht ist bei ihm zu finden. Gott ist gut. Er ist treu. Er ist der Liebhaber meiner Seele. Er hält, was er verspricht. Ja, er ist mein Fels. Und auf diesem Felsen kann ich stehen aus Gnade und weil ich gerechtfertigt bin in Jesus Christus. Und Gott wankt nicht, weder in seinem Wesen noch in seinem Vorsatz. Er ist gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Er ist meine Rettung, er ist der Eckstein und kein Unrecht ist bei ihm zu finden. Das heißt, er ist absolut vertrauenswürdig. Und seine Liebe lässt meine Seele immer wieder aufblühen. Deshalb will ich Stille halten und seine Strahlen fassen und ihn wirken lassen. Amen.